Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz nach der Intendantensitzung, der Gremiensitzung und der Hauptversammlung der ARD beim Bayerischen Rundfunk in München. Zwei organisatorische Hinweise für unseren Livestream und Chat. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht live und in Farbe bei uns sind, können uns trotzdem live und in Farbe sehen im Livestream und per Chat können auch Fragen gestellt werden, die ich dann hier sozusagen stellvertretend für die Fragesteller an unser Podium weitergeben werde. Ich darf Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz kurz vorstellen. Die ARD-Vorsitzende Professor Carola Wille, daneben der Gastgeber und Hausherr Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks. Dann unser Gast Professor Dr. Paul Kirchhoff, der zum Thema Transparenz gleich einige Ausführungen machen wird. Nathalie Wappler, die neue Vorsitzende der Hörfunkkommission und Programmdirektorin Halle des Mitteldeutschen Rundfunks, die seit 1. November in dieser Position ist und sich hier auch ein bisschen vorstellt. Volker Herres, der Programmdirektor des 1. Deutschen Fernsehens, dann sozusagen auf der Gegengraden, wenn Sie so wollen, Dr. Lorenz Wolf. Er ist vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks, vertritt ein bisschen Steffen Flath, den Vorsitzenden der Gremienvorsitzendenkonferenz, der aufgrund der heutigen Streiksituation im Flugverkehr leider nicht bei uns sein kann, weil wichtige Anschlusstermine für ihn das sonst zu einem sehr großen Unterfangen gemacht hätten. Dann Patricia Schlesinger, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und last but not least Florian Hager, Programmgeschäftsführer Funk des jungen Angebots von ARD und ZDF. Wie gesagt, Ihre Fragen dann gerne hier im Chat und ich gebe sie dann weiter und darf jetzt den Hausherrn bitten, zu übernehmen, bei dem ich mich ganz herzlich auch nochmal im Rahmen des Presseteams bedanken darf für eine ganz reibungslose, tolle Betreuung, Organisation, hat gepasst.
Vielen Dank, Herr Grimberg. Solcher Art eingeführt macht das natürlich doppelt Freude, alle noch einmal zu begrüßen. Mit Blick auf das so stattlich besetzte Podium möchte ich es allerdings sehr knapp halten. Wir hatten hier im Haus sehr arbeitsreiche Sitzungen unter der kundigen und auch immer sehr zielführenden Leitung unserer Vorsitzenden. Wir haben eine ganze Reihe von wichtigen Themen bearbeiten können, auch manches Wegweisende, so glaube ich, kann man sagen, auf den Weg gebracht. Viele der Themen kennen Sie. Wir werden gleich dann bei Ihren Fragen Gelegenheit haben, das alles noch zu vertiefen. Und ich möchte gleich schnörkellos an die Vorsitzende übergeben. Danke sehr.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Wilhelm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben uns wohlgefühlt bei Ihnen. Wir waren in einem modernen Medienunternehmen zu Gast, zwei Tage, und haben in der Tat intensiv miteinander viele Themen besprochen. Im Übrigen, Sie sehen an der Zusammensetzung unserer Pressekonferenz heute, es geht auch mit der Gleichstellung voran bei der ARD. Das erste Mal zwei Frauen mit auf dem Podium, das erste Mal Frau Schlesinger und Frau Nathalie Wappler. Freue ich mich sehr. Und ja, wir sehen, es sind auch eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen aus der ARD hier vorn. Spricht dafür, dass es eine Fülle von Themen gab, eine Vielzahl von Themenstellungen, die wir dann in den zwei Tagen gemeinsam diskutiert haben. Es wird Sie nicht verwundern, wie immer stand die Fragen Akzeptanz und Relevanz unserer Programmangebote im Mittelpunkt. Ich würde diesmal mit etwas anderem beginnen als konkreten Programmgeschehen. Das kann Herr Herres dann im Einzelnen noch den einen oder anderen Punkt, der wichtig war, gerne hier vorstellen. Sondern wir haben etwas auf den Weg gebracht, was auch mit Transparenz zu tun hat. Der Gesetzgeber hat uns aufgegeben, dass wir alle zwei Jahre einen Bericht geben an die Öffentlichkeit über die Erfüllung unseres Programmauftrages, über die Qualität und über die Quantität unserer Angebote. Und diesen Bericht haben wir sowohl für die Programme als auch für die Telemedien erstellt, gemeinsam mit den Gremien intensiv diskutiert. Und jetzt wird das Ganze online gestellt werden im Dezember, sodass wir tatsächlich dann umfassend Rechenschaft legen über die letzten beiden Jahre, aber auch schauen in die Jahre 2017 und 2018, welche Programmschwerpunkte vorgesehen sind, was wir planen und welche Kriterien wir ansetzen in unsere Programmarbeit und unsere journalistische Arbeit. Wir haben uns auch wie immer mit der Programmfamilie beschäftigt. Das wird Sie nicht verwundern. Wir haben diesmal geschaut in Richtung ARD Alpha. ARD Alpha ist, wir haben uns nochmal das Programmprofil angeschaut, es ist der einzige Bildungskanal in der deutschen Fernsehlandschaft,
Und der passt gut zu der ARD-Programmfamilie. Und wir haben auch darüber nachgedacht, wie wir mehr vernetzen können, noch dieses Angebot mit den anderen Angeboten in der ARD, wie wir sozusagen die Public-Value-Kraft, die da drin steckt in diesem Angebot, wie wir sie noch weiter stärken können und die Verzahnung in der ARD-Programmfamilie vorantreiben können. Wir haben uns auch mit unserem jüngsten Familienmitglied beschäftigt, in unserer Programmfamilie mit Funk. Funk funkt seit dem 1.10. in diesem Jahr. Wir haben eine allererste Bilanz gezogen nach dem Start. Das ist ja von sehr großer öffentlicher Aufmerksamkeit begleitet worden, der Start. Wir haben uns sagen lassen, dass es über 900 Printartikel gab, mehr als 140 Online-Artikel und dass das ein sehr wohlwollender Auftakt war in der Presse. Wo wir heute stehen und wie es auch weitergehen wird im nächsten Jahr, freue ich mich sehr, dass Florian Hager heute dabei ist, dass er dann im Konkreten noch dastehen kann, wie es bei Funk dann im nächsten Jahr inhaltlich auch weitergehen wird. Wir haben auch einen programmlichen Ausblick auf das Jahr 2017 konkret vorgenommen. Das nächste Jahr wird ja an politischen Ereignissen ereignisreich sein. Wir wissen, dass die Bundestagswahlen bevorstehen, auch im Ausland viele politische Entwicklungen im nächsten Jahr stattfinden werden. Und wir sind überzeugt, dass es in diesen Zeiten ein besonderes Bedürfnis bei den Menschen gibt, nach glaubwürdiger, nach verlässlicher und auch nach unabhängiger Berichterstattung. Und wir haben vor dem Hintergrund entschieden, dass für die ARD das Jahr 2017 ein Jahr der Information sein wird. Das heißt, wir werden dementsprechend auch die Programmschwerpunkte setzen. Wir werden sehr viel im Informationsbereich machen. Und es wird sowohl natürlich im ersten deutschen Fernsehen sehr stark dieses Thema über das ganze Jahr entwickelt werden, dieses Genre eine große Rolle spielen. Und wir werden das auch natürlich im Telemedienbereich und in den Hörfunkangeboten mitmachen. In der gesamten ARD-Programmfamilie ist es ein Jahr der Information. Wir werden auch, und das war eine der konkreten Beschlüsse, die wir für das nächste Jahr ebenfalls auf den Weg gebracht haben, wir werden unsere digitale Produktwelt weiterentwickeln. Wir sehen ja, dass die Innovationsstärke im Bereich der digitalen Produkte, in der App-Welt, in der Mediathekenwelt eine große ist im Markt. Und wir haben jetzt eine besondere, finde ich, auch eine spezifische öffentlich-rechtliche Antwort jetzt gegeben. Wir haben ein Produkt auf den Weg gebracht, eine Audio-App, die die Stärken unserer Hörfunkprogramme in dieser mobilen Welt besonders zeigen wird. Und wir freuen uns sehr auf dieses Produkt, was im nächsten Jahr in der Tat dann tatsächlich entwickelt werden soll und tatsächlich auch schon an den Start gehen soll. Und dazu kann Frau Wappler als Vorsitzende der Hörfunkkommission auch gerne dazu noch ein paar Dinge sagen, was das dann für die Nutzer heißt und was die Nutzer erwarten können, worauf sie sich dann auch freuen können. Wir haben uns beschäftigt auch ein Stück zukünftige Förderungen, Filmförderung, auch das ist ein Thema für die nächsten 4-5 Jahre. Vielleicht haben Sie es verfolgt. Das Filmförderungsgesetz ist ja neu verabschiedet worden, ist kurz vor der Verabschiedung jetzt im Bundesrat. Das gilt für die Jahre 2017 bis 2020. Es geht um die Filmförderung des Bundes, um die Kinofilmförderung in Deutschland. Und wir haben uns klar dazu bekannt, dass wir weiter ein verlässlicher Partner sein werden. Wir begrüßen die Novelle des Filmförderungsgesetzes und haben ein Film- und Fernsehabkommen verhandelt gehabt. Das ist jetzt in der ARD beschlossen worden. Und das heißt, wir werden auch weiterhin über die gesetzliche Abgabepflicht hinaus, die wir leisten müssen, qua Filmförderungsgesetz, freiwillige Leistungen in die Filmförderung des Bundes einzahlen und sozusagen insgesamt bei 9,3 Millionen Euro landen. Das ist unser Beitrag freiwillig über das, was wir gesetzlich müssten. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen auch für den deutschen Kinofilm, dass wir hier zusätzliche finanzielle Leistungen auch zusätzlich erbringen wollen. Wir haben zwei große Themen gehabt, die sehr intensiv auch gemeinsam mit den Gremien diskutiert wurden. Das eine betrifft ein Grundsatzpapier der ARD zu unserem künftigen Auftrag und zur Strukturoptimierung, zu den strukturellen Entwicklungen in der ARD. Das ist das eine große, komplexe Thema gewesen, was wir intensiv diskutiert haben. Und das zweite Thema, deswegen sitzt Herr Professor Kirchhoff dankenswerterweise neben mir, ist das Thema Transparenz, was uns immer wieder beschäftigt, in dieser Sitzung ganz besonders. Wir haben auch gemeinsam die Diskussion mit den Gremien dazu geführt. Vielleicht ein paar Sätze zu dem Grundsatzpapier, was sich dahinter verbirgt. Sie haben ja verfolgt auf Seiten der Länder, dass dort eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, genau zu diesem Thema, Auftrag und Strukturoptimierung. Und antworten möchte, wie ist unser Auftrag in der Zukunft, in der digitalen Welt? Wie nutzen wir unsere Chancen, die in dieser Welt bestehen? Welche Strukturreformen sieht man bei uns? Ist das Beitragsfestsetzungsverfahren, das KEF-Verfahren das der Zukunft? Bedarf es da Modifikationen? Und wir haben all diese Fragen diskutiert, sehr intensiv. Und ich glaube, es ist gut, dass wir Antworten geben auf diese tiefgreifenden Veränderungen der Medienwelt und die auch tiefgreifende Veränderungen und Umwälzungen unserer Gesellschaft mit sich bringen. Und das betrifft unsere Kommunikationsräume, die Kommunikationsakteure und all die Veränderungen, die damit mit gesellschaftlicher Kommunikation, aber auch mit unserer Meinungs- und Willensbildung verbunden sind. Und dort haben wir ganz entscheidende Weichen gestellt, wo wir uns hinentwickeln wollen, und haben deutlich gemacht, dass unser Auftrag, Meinungsvielfalt in dieser Gesellschaft immer wieder herzustellen und zur kulturellen Identität immer wieder beizutragen und auch immer stärker zur gesellschaftlichen Integration beizutragen, dass das unverändert ist. Wir haben die strategischen Weichenstellungen vorgenommen, haben dort bestimmte Themenfelder identifiziert, wo wir weiter arbeiten müssen. Das reicht von unserem digitalen Produktportfolio, dass wir Innovatives weiterentwickeln wollen, dass wir die Kommunikationsräume in der Gesellschaft vernetzen müssen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit immer wieder untermauern und stärken müssen, dass wir der verlässliche Qualitätsanbieter in der Gesellschaft sind. All diese Fragen haben wir dort deutlich gemacht und können wir sicherlich gerne auf Ihre Nachfragen dann auch noch vertiefen. Und eins haben wir ganz konkret auch im Zusammenhang mit dem Papier auf den Weg gebracht. Das betrifft das Thema Strukturreform in der ARD. Wir haben deutlich gemacht in dem Papier, dass wir die Vielfalt in unseren Angeboten stärken wollen, dass wir sie erhalten wollen und dass wir deshalb auch Spielräume schaffen müssen. Und deswegen gehen wir rein in eine Strukturreform unserer Prozesse und Strukturen im Bereich im Bereich Produktion, im Bereich Verwaltung, in den Bereichen Technik und auch in den Bereichen Programmerstellung. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir noch arbeitsteiliger werden wollen in der ARD, dass wir Synergien erschließen wollen im Verbund, dass wir Wirtschaftlichkeitspotenziale stärker heben wollen, noch arbeitsteiliger, als wir es bisher schon sind, sein müssen, um genau das auch realisieren zu können. Und wir haben deshalb eine Projektstruktur aufgesetzt, damit wir beginnen können, an diesen Themen zu arbeiten. Wir brauchen die Unterstützung des Gesetzgebers, wir brauchen einen kartellrechtlichen Rahmen, der uns das ermöglicht, dass dieser ARD-Verbund tatsächlich weiter zusammenwachsen kann. Dazu brauchen wir kartellrechtliche Weichenstellungen und davon gehen wir aus, dass wir die bekommen. Das wäre jedenfalls eine wichtige Voraussetzung für all diese Prozesse, die wir uns vorgenommen haben. Wir gehen also rein in diese Prozesse und Strukturen, haben die Projektstruktur stehen, haben auch, weil wir wissen, das ist nicht eine Aufgabe für 1, 2, 3 Jahre, sondern es ist ein tiefgreifender Reformprozess, vor dem wir stehen. Und wir haben auch einen Prozesssteuerer, der an der Spitze dieser Projektstruktur steht, jetzt eingesetzt. Das wird Herr Dr. Binder sein. Vielleicht ist er bekannt, ist es sozusagen jemand, der die ARD gut kennt, der all diese Verästelungen im ARD-Verbund kennt, der Erfahrungen mit Fusionen hat. Er war einmal der Fusionsbeauftragte beim ORB, ist heute Justizjahr beim RBB, war Leiter der Unternehmensentwicklung, hat also viele Erfahrungen und wird an der Spitze dieser Projektstruktur stehen. Wir werden, so wie die Länder das erwarten, im September 2017 dieses Reformprogramm vorstellen. Welche Themen gehen wir konkret an? Welche Themen in welchen Zeiträumen? Welche Wirtschaftlichkeitspotenziale werden wir in diesen Zeiträumen erwarten? Das ist das, was wir aufgesetzt haben. Ich gehe davon aus, es ist mit das größte Reformprogramm, was wir in der Vergangenheit hatten. Und ich hatte eine große Einmütigkeit festgestellt bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das auch mit den Gremien intensiv diskutiert. Wir werden uns verändern müssen, damit wir das bleiben, was wir sind, für die Menschen ein verlässlicher Medienanbieter, der die Vielfalt immer wieder herstellt und die Kommunikationsräume verbindet. Und dazu gehört auch, dass wir transparent sind in unserem Tun, in unserem Handeln. Und jetzt komme ich zu dem Thema Transparenz. Wie immer Diskussionspunkt, intensiver Diskussionspunkt. Wir haben ja seit Jahren immer wieder verschiedene Transparenzthemen aufgerufen, sind in den unterschiedlichsten Feldern transparent geworden. Das Letzte, Sie erinnern sich, es gibt den großen Produzentenbericht. Jeder kann nachlesen, wie viel wir in die deutsche Produktionslandschaft investieren, in welche Genre wir wie viel Mittel finanzieller Art investieren, kann man seit 3 Jahren nachlesen. Wir haben mittlerweile den zweiten Produzentenbericht, arbeiten am dritten. Wir haben die Kosten für Tatort, die Kosten für Nachrichtensendungen, die Kosten für unser Korrespondentennetz im Ausland. All die Dinge sind sozusagen bekannt, nachlesbar. Und trotzdem gibt es Fragen und die gibt es immer wieder. Und ich habe erst diese Woche wieder in einer der vielen Pressespiegel nachlesen können, dass wir unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht transparent genug sind. Im Gegenteil, dass wir gegen das Transparenzgebot verstoßen. Und deswegen muss man mal differenzierter hinschauen bei diesem Thema. Und genau das haben wir getan. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Herrn Professor Paul Kirchhoff gewinnen konnten, uns zu helfen, zu beraten, wie sieht es aus mit der rechtlichen Einordnung des Transparenzthemas für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ableiten und was heißt das für unser weiteres Vorgehen beim Transparenzthema seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und damit wäre ich sozusagen einmal durch die wichtigen Themen durch und würde gern an der Stelle, wenn es der Vorsitzende von erlaubt, direkt an Herrn Professor Kirchhoff weitergeben wollen.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, es gibt kaum einen Begriff, der den Medien, der Presse und den Rundfunkanstalten so geläufig ist wie der Transparenzgedanke. Es ist Aufgabe der Medien, das Geschehen in Staat, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft öffentlich zu machen, sichtbar zu machen, diese Dinge zu diskutieren, die Menschen heilsam zu beunruhigen, auch Lösungsvorschläge anzustoßen. Die Medien sind die Transparenzmittler. Das ist der Ausgangspunkt unserer Überlegungen, das ist der Ausgangspunkt der Pressefreiheit und der Rundfunkfreiheit. Das steht sozusagen außen vor der Klammer. Aber Transparenz hat eine sehr unterschiedliche inhaltliche Bedeutung. Der Begriff der Transparenz kommt in der Verfassung, im deutschen Grundgesetz nicht vor. Aber es gibt viele Informationspflichten, es gibt Öffentlichkeitspflichten, es gibt Rechenschaftspflichten, es gibt Mitentscheidungspflichten. Die Transparenz gegenüber dem Parlament ist eine andere als die gegenüber dem Rechnungshof. Die Transparenz gegenüber der KEF ist eine andere als die gegenüber den Aufsichtsgremien und schon ganz eine andere als die gegen der Öffentlichkeit. Deswegen ist es, glaube ich, für die gegenwärtige Debatte hilfreich, dass wir uns verständigen, jeweils über welche Transparenz wir reden. Ich möchte Ihnen gerne die Struktur der Transparenzidee verdeutlichen in Auseinandersetzung mit dem, was Herr Schoch, ein bedeutender Staatsrechtslehrer, der intensiv über das Informationsfreiheitsgesetz gearbeitet hat, und Herr Dörr, ein besonderer Kenner des Rundfunkrechts, uns kritisch vorgetragen haben. Als erstes verweisen Sie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2014 zum ZDF-Staatsvertrag. Da geht es, und das ist jetzt schon ganz wichtig, um die Frage der Transparenz gegenüber den Aufsichtsgremien. Also ist die Frage, was die Intendanten, die Repräsentanten des Rundfunks, den Aufsichtsgremien zu sagen haben. Nicht der Öffentlichkeit. Also es ist die Transparenz rundfunkintern, von rundfunkinterner Aufsicht zu dem beaufsichtigten Akteur. Und dort sagt das Bundesverfassungsgericht, man muss einen Ausgleich finden zwischen der Öffentlichkeit der Kontrolle und der Funktionsfähigkeit der Gremien. Also wenn man etwa in den Gremien diskutiert, eine zukünftige Sendung, wir haben drei Alternativen, wir wissen nicht ganz genau, was wir senden wollen, dann wird das natürlich nicht an die Öffentlichkeit gegeben, weil ja gerade das die Verantwortung des Redakteurs ist, darüber zu entscheiden. Und dann wird man sehen müssen, wenn diese Aufsichtsgremien öffentlich tagen, dann ist damit ja mittelbar auch die Publikumsöffentlichkeit hergestellt, dann wird man entscheiden müssen, was in diesen Gremien diskutiert werden soll. Das zweite Argument ist das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist in deutscher Rechtsentwicklung eine Besonderheit, weil normalerweise etwa beim Pressegesetz derjenige einen Informationsanspruch hat, der selbst betroffen ist. Also er weiß, da hat der Rundfunk, ein Presseorgan, ein Archiv und da steht möglicherweise Böses für ihn drin, dann darf er unter bestimmten Voraussetzungen die Information darüber verlangen, weil es ihn als Person in seinen höchstpersönlichen Rechten angeht. Das ist jetzt, beruht auf einer europäischen Richtlinie, in dem Informationsfreiheitsgesetz anders. Da kann jeder Auskunft verlangen, bei den staatlichen Behörden, bei den öffentlichen Einrichtungen, Informationen verlangen, Akteneinsicht begehren. Und das kann natürlich in dieser Allgemeinheit nicht gelten. Denn stellen Sie sich einmal vor, da ist irgendein Verband, der ist mit einem Pressemedium oder einer Rundfunkanstalt nicht einverstanden und dann rücken die mit 1000 Mann an und marschieren da ein und wollen Akteneinsicht nehmen. Dann ist der Betrieb lahmgelegt. Also dann würde das Gesetz sich selber widerlegen. Und deswegen ist so wichtig, dass dieses Informationsfreiheitsgesetz in den ersten beiden Paragraphen sehr viel verheißt und diese Verheißungen dann inhaltlich in den nachfolgenden Paragraphen zurücknehmen muss. Also ich sage es mal etwas pointiert, dieses Gesetz kriegt seine Kontur von den Ausnahmen und nicht von der Regel. Und deswegen müssen wir uns auf die Ausnahmen konzentrieren. Das erste Mal, nur einige Bundesländer haben ein Informationsfreiheitsgesetz, manche haben keines. Also gilt dieses Argument schon gar nicht. Dann diejenigen, die ein solches Gesetz haben, machen immer in verschiedenen Formen den notwendigen Vorbehalt der redaktionell-journalistischen Entscheidung. Der Journalist entscheidet, wann sein Text publikationsreif ist. Und er entscheidet, ob er gelungen ist, ob er ihn publizieren will, das Bild, oder ob er es für sich behält. Also es muss um der journalistischen Freiheit willen einen Bereich geben, wo der Verantwortliche, der publiziert, über die Publikationsreife entscheidet. Das ist genauso wie bei der Wissenschaft. Der Wissenschaftler schreibt ein Buch, aber er sagt, jetzt ist es fertig, jetzt wollen wir es publizieren und vorher ist es noch nicht geeignet, es muss noch veredelt werden. Das ist eine Aussage der Gesetze. Sie haben noch weitere Ausnahmen dann, die jetzt aber hier nicht so sehr interessieren. Das ist auch ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir müssen einerseits die kritische Beobachtung der Öffentlichkeit in der Kontrolle organisieren, andererseits die Freiheit der Presse und die Freiheit des Rundfunks nicht zerstören. Der Freiheitsberechtigte entscheidet, was und wann er publizieren will. Das dritte Argument ist die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Fall Oppong. Das war ein freier Journalist, der wollte vom WDR bestimmte Auskünfte, war da auch erfolgreich, dann ist der WDR in die Revision, beziehungsweise das OLG hat die Revision nicht zugelassen und dann gab es eine Nichtzulassungsbeschwerde, um die Revision zu erzwingen und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, wir nehmen diese Revision nicht an. Also es ist eine Nichtentscheidung, aber eine begründete Nichtentscheidung nicht. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung, das ist dort nachgewiesen, mit dem Bundesverfassungsgericht, dass der journalistisch-redaktionelle Teil geschützt ist gegen vorzeitige Informationsansprüche. Er ist ja auf Publikation angelegt. Und dann kommt zweitens die Zusammenfassung der Verfassungsrechtsprechung. Gleiches gilt für Organisation und Finanzentscheidungen, wenn sie sich auf die redaktionellen Aussagen beziehen. Also jetzt mal ein Beispiel. Sie haben am nächsten Samstag eine Sendung über die Schönheit des Menschen und da kommt ein Überraschungsgast. Und jetzt ein großes Rätsel, ist das die Schönheitskönigin der Welt oder ist es die Weinkönigin von Rheinland-Pfalz? Soll die Überraschung sein. Aber ein Journalist möchte gern die Pointe vorwegnehmen und fragt die Rundfunkanstalt, ist es Miss World oder ist es Miss Rheinland-Pfalz? Und sagt die Rundfunkanstalt, redaktioneller Eigenbereich, kein Kommentar. Dann sagt der Journalist, dann frage ich eben anders. Haben Sie ein Flugticket gekauft von Übersee oder schicken Sie einen Fahrer in die Pfalz? Dann, reine Finanzfrage, nicht? Aber es ist natürlich die gleiche Frage, die wird nicht beantwortet, weil Sie damit Antwort geben über Redaktionsinterna, die in die Freiheitssphäre der betroffenen Journalisten hineinragen. Und dann das vierte und bei Schoch das zentrale Argument. Er sagt, weil der Rundfunk öffentlich-rechtlich finanziert ist, also durch einen Rundfunkbeitrag, 17,50 Euro, Sie wissen das, muss auch die Verwendung der Gelder transparent sein. Das ist natürlich eine absolut richtige Aussage, die auch niemand ernstlich bestreitet. Die Frage ist nur, welche Transparenz? Also wenn wir etwa fragen beim Steuerzahler, der ganze Staat ist steuerfinanziert, wie Sie wissen. Und jetzt sagt der Steuerzahler, ich hatte mal als Richter den Fall in Karlsruhe, er möchte gerne bestimmen, mein Geld darf nicht für die Bundeswehr gehen, sondern nur für Gesundheitswesen und Jugend. Das ist eine unserer Rechtsordnung völlig fremde Gedankengang. Das gab es mal in Preußen beim Dreiklassenwahlrecht. Aber nicht der Finanzier, der das Geld gezahlt hat, bestimmt, sondern der Freiheitsberechtigte und der Repräsentant. Und das beim Steuerwesen, das Parlament. Der Abgeordnete ist seinem Gewissen verantwortlich, nicht dem Gewissen des Geldgebers. Das ist eine große Errungenschaft der Demokratie und genauso ist es hier. Die Verantwortlichkeit liegt bei dem Journalisten für das, was er tut und nicht bei dem Finanzier, der 17,50 Euro bezahlt hat. Und deswegen geht die Transparenz einmal, ich spreche jetzt nur vom Rundfunk, bei der Presse ist es ähnlich, aber strukturell anders. Der Rundfunk, weil er öffentlich-rechtlich ist, ist dem Parlament verantwortlich. Und da wird berichtet auch über die Finanzen, das ist klar. Und dann erreicht diese Information im Parlament eine Publikumsöffentlichkeit. Dann ist die Verantwortlichkeit gegenüber dem Rechnungshof eine ganz andere. Da geht es nur darum, ob das Geld wirtschaftlich und sparsam verwendet worden ist. Aber für welche Sendung, A oder B, das entscheidet das Redaktionsteam und nicht der Rechnungshof. Und dann ist wieder die Information gegenüber der KEF, eine Besonderheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine Bedarfsanalyse, eine Bedarfsprognose für den Finanzbedarf. Da müssen die Rundfunkanstalten eine neutrale Organisation überzeugen, die dann eine Empfehlung an den Gesetzgeber gibt. Das ist eine ganz andere prognostische Information. Und dann gegenüber den Aufsichtsgremien, Rundfunkrat und Programmrat, da ist es eine Information zur Entscheidungsgrundlage. Diese Gremien entscheiden über bestimmte Dinge, die der Intendant entscheidet, aber da entscheiden die mit, die entscheiden über den Haushaltsplan, entscheiden über den Finanzplan. Da muss ich durch Information diesen Gremien eine Entscheidungsgrundlage geben. Und diese Dinge müssen wir differenzieren. Wenn Sie das alles zusammenfügen, werden Sie sehen, dass hier eine besondere Intensität der Transparenz stattfindet, die man weiterentwickeln muss, das ist ganz klar. Und sie unterscheidet sich etwa von einem Presseorgan, nehmen wir mal an, das als Aktiengesellschaft organisiert ist. Die haben keine KEF, natürlich nicht, die haben nicht den Rechnungshof, aber die müssen ihre Bilanz veröffentlichen, für die Aktionäre, für die Gläubiger und dadurch erreichen sie eine andere Art der Öffentlichkeit. Es ist nicht alles über einen Kamm zu scheren, aber die Grundidee der Transparenz ist dieselbe. Ich möchte schließen mit der Bemerkung, dass wenn wir hier die unterschiedlichen Medien haben und wir wollen sie um der Freiheit willen, allgemein zugängliche Informationsquellen für mich, den Leser und Zuschauer in der Vielfalt, wie ich es will, das ist ja das Großartige unseres Systems, dann haben diese alle verschiedene Gesetzmäßigkeiten, aber sie müssen in dem Transparenzangebot gleich sein, damit nicht einer in der Vielfalt der Medien einen Vorsprung hat. Und das würde bedeuten, was ich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also jenseits der geschilderten Verschiedenheiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beitragsfinanziert, was für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert wird, muss dann auch für den privaten Anbieter gelten. Und was für den privaten Anbieter gefordert wird, muss auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelten. Das ist, glaube ich, die Grundstruktur des Transparenzthemas, über das zu sprechen, ich gerne bereit bin. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Frau Wille, die Intendantinnen und Intendanten, auch die Gremien haben sich damit intensiv beschäftigt. Gibt es da schon erste Ergebnisse?
Also, in der Tat, also es war sehr gut, dass, glaube ich, die rechtliche Einordnung und die Grundlagen für das Transparenzthema nochmal gelegt wurden. Und ich glaube, was entscheidend ist, ist dieser differenzierte Ansatz, den Herr Professor Kirchhoff mir auch vermittelt hat. Und wir haben das zum Anlass genommen, um sozusagen das Fundament nochmal klar zu ziehen und aber auch zu sagen, das bedeutet aus unserer Sicht auch, dass wir konzeptionell an dem Transparenzthema weiter arbeiten wollen, dass wir weitere Themen uns erschließen. Auch weil wir eben Transparenzmittler gegenüber der Öffentlichkeit sind, wollen wir uns natürlich auch dieser Transparenzdiskussion weiter stellen, in dem Rahmen, so wie es jetzt Herr Kirchhoff das vorgestellt hat. Und wir werden an einem Transparenzkonzept arbeiten, wo 4 große Themen die Basis sind. Wir reden dann über unsere Auftragstransparenz, wo wir gucken müssen, wo sind wir es denn auch schon und was haben wir in dem Bereich tatsächlich schon an Themen transparent gemacht, wo werden wir es möglicherweise weiterentwickeln. Dann sind wir natürlich bei dem Thema finanzielle Transparenz. da sind, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass eine Reihe von Themen dort schon da sind und wir sind dabei, weiter uns anzuschauen. Wir gucken zum Unternehmen, das heißt zum ARD-Verbund selbst, welche Themen ist das dritte Block Unternehmenstransparenz, welche machen Sinn. Und auch bei den sozialen Themen, das wäre der vierte Block, sowas wie soziale Transparenz, dass wir auch da mehr Themen sichtbar machen wollen. In dem Rahmen, wie gesagt, den Herr Kirchhoff gesagt hat, wir werden im nächsten halben Jahr und sind mit den Gremien in der Diskussion. Und das ist Teil auch dieses Transparenzkonzeptes, dass wir natürlich gegenüber den Gremien, und das ist jetzt ganz deutlich auch klar geworden, Transparenz verpflichtet sind, dass wir all das, was in gesetzlichen Regelungen ohnehin enthalten ist und was sozusagen in der Zusammenarbeit mit den Gremien an Themen auch transparent zu machen ist, dass wir auf dieser Gremienebene auch weiterhin natürlich transparent sein werden und das zu diesem Gesamtkonzept dann gehört. Und dazu werden wir in den nächsten 6 Monaten noch ein Stück miteinander diskutieren. Das ist ja auch eine Frage, die wir in den Häusern auch mit den Gremien noch diskutieren möchten. Und dann sind wir weiter dran an den Themen, die wir selber in Selbstbetroffenheit und uns sozusagen offensiv auch der Diskussion stellen wollen, dieser Transparenzdiskussion weiter an Themen aufgreifen werden. So viel zum Stand heute.
Vielen Dank, Frau Wille. Herr Dr. Wolf, die Gremien, ich erwähnte es schon, haben sich auch mit Professor Kirchhoff eine engagierte Debatte geliefert. Wie sind diese beiden großen Themen, die Frau Wille jetzt skizziert hat, einmal Auftrag und Struktur der ARD und dann eben insbesondere die Transparenzfrage, denn in der GVK beraten worden?
Ja, vielen Dank für das Wort. Ich vertrete hier, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, Herrn Steffen Flath, der der Vorsitzende der Gremienkonferenz ist und der aufgrund des Flugstreiks heute eben schon nicht mehr da ist. Er hat gestern Abend noch einen Flug bekommen, den er heute nicht mehr bekommen würde. Und als Belegenheitsanstalt Rundfunkratsvorsitzender darf ich jetzt hier neben dem Intendanten sitzen. Ein großer Dank geht an Herrn Professor Kirchhoff, der das ja so differenziert auseinandergelegt hat. Und uns ist ja seit langem bewusst, dass es wichtig ist, dass sich die ARD und die einzelnen Anstalten mit den Fragen der Transparenz und speziell mit den Anforderungen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auseinandersetzen und dass es vielschichtig ist und nicht einfach ist, weil man nicht allem nachkommen kann und der Druck von außen sehr groß ist, eine große Transparenz herzustellen, müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, und zwar in zwei Richtungen. Wie viel Transparenz müssen wir einfordern von der Rundfunkanstalt und was geben wir weiter nach draußen? Wir dürfen nicht der Durchlauferhitzer sein dafür, dass das, was im Öffentlich-Rechtlichen nicht gesagt wird, über die Gremien dann in die Öffentlichkeit gebracht wird. Und das ist ja auch sehr deutlich geworden, dass die Interessenslagen, die unterschiedlichsten Interessenslagen sehr genau abgewogen werden müssen. Ich sage immer ganz flapsig, alles, was wir sagen, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen. Und nicht alles, was wahr ist, darf man sagen, um auch die Vertraulichkeit, die notwendig ist, und die verschiedenen Rechte zu wahren. Und so haben wir uns in der Vergangenheit schon damit auseinandergesetzt, was muss öffentlich sein? Und so trennen wir zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk die öffentliche Sitzung und die nicht öffentliche Sitzung. Dort, wo Entscheidungen vorberaten werden müssen oder beraten oder auch getroffen werden müssen mit verschiedensten Informationen, muss man auch im geschützten Rahmen zu einer Entscheidung kommen und die entsprechenden Unterlagen dazu haben. Aber in der Regel sind die Sitzungen offen, die Tagesordnungen werden öffentlich gemacht, schon im Vorhinein, und die wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen werden eben auch veröffentlicht. Und dass wir hier gemeinsam unterwegs sind, das ist eine wichtige Sache, dass die Intendanten wissen, dass wir als Gremien zwar nicht mit ihnen auf dem Tandem fahren, aber mit unseren Fahrrädern nebeneinander fahren und nicht schauen, dass die nicht zu weit vorausfahren und wir zu weit hinterher und umgekehrt wir nicht vorausfahren, wenn die Intendanten nicht mehr mitkommen. Verzeihen Sie mir das Bild, also Vergleich hinkt immer. Aber wir sind gemeinsam auf dem Weg und suchen gemeinsam diesen Weg nebeneinander zu gehen. Wenn ich gefragt werde, und ich glaube, das darf ich so verstehen, dass es auch um die Strukturoptimierung geht, da bin ich auch immer sehr deutlich und wir alle in der GVK sehr deutlich in dieser Unterschiedenheit der Aufgaben, die Struktur zu bauen und die Struktur herzustellen, ist Aufgabe der Intendanten. Und wir sind diejenigen, die als Aufsichtsorgane die Vertreter der öffentlichen Gruppen sind, nicht die Lobbyisten, die unsere eigenen Interessen zu vertreten haben, sondern Vertreter der Gesellschaft für den Rundfunk in die eine Richtung und für die Öffentlichkeit in die andere Richtung. Und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage mehr denn je gebraucht wird, das behaupten wir immer. Und ich glaube, die Behauptung ist auch richtig und wir verteidigen sie auch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, meine, die Aufgabe, gemeinsame Werte zu vermitteln, der Bevölkerung Orientierung zu geben, Antworten zu finden auf die Fragen und Sorgen, die die Menschen umtreiben, eine ganz wichtige Rolle spielt, weil er mit diesem Auftrag unabhängig ist und weil er sich niemand beugen muss. Und wenn wir die Entwicklung in der Gesellschaft anschauen, dann plädiere ich sehr stark dafür, dass man nicht nur die Kritik, die wir auch brauchen, sondern auch mal auf der anderen Seite das Lob für den öffentlichen Rundfunk und das Plädoyer für den öffentlichen Rundfunk halten. Und das braucht Rahmenbedingungen. Wir haben ein Gespräch mit der KEF gehabt, Kommission zur Erhebung des Finanzbedarfs, um auch dort solche Systeme, die seit langem gute Dienste tun, noch zu hinterfragen und zu schauen, ob sie im Laufe der Zeit nicht auch reformbedürftig sind und ob man nicht an dieser Stelle auch sehen muss, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag nicht gefährdet werden darf. Die Rahmenbedingungen sind nun auch mal die Finanzen und hier müssen wir durchaus auch in Richtung Politik das Plädoyer bringen, dass die Strukturveränderungen, zu denen die Intendanten, aber auch die Gremien sehr wohl bereit sind und auch einsehen, dass sie notwendig sind, nicht überzogen werden, sondern dass es in einen Ausgleich kommt. Der Auftrag muss erfüllt werden, die Struktur muss stimmen und dann müssen auch die Finanzen stimmen. Die Intendanten und Intendantinnen oder umgekehrt Intendantinnen und Intendanten, die sind dabei, die Weichen zu stellen und wir begleiten das und wir begleiten das sehr positiv. Wir sind hier in keinerlei Dissens, sondern sind wirklich mit auf dem gleichen Weg in Augenhöhe und ich denke, es ist gut, wenn das so bleibt. Danke.
Vielen Dank. Herr Dr. Wolf, ja, das war sozusagen das Schwarzbrot der Sitzung und wir können jetzt überleiten auf die vielleicht etwas bunteren, die programmlicheren Themen. Frau Professor Wille hatte es bereits angekündigt, es gab eine kleine Bilanz des Starts von Funk und wie das gelaufen ist und vor allen Dingen, wie es weitergeht, das erläutert jetzt Florian Hager, der Programmgeschäftsführer.
Danke, Steffen. Der Übergang ist ein bisschen hart. Ich hoffe, dass ich das stehe, weil also da sind einige Dinge gefallen, die das große Ganze betreffen und extrem wichtig sind. Ich habe bei Herrn Kirchhoff auch nochmal genau hingehört. Ich hoffe, also Sie müssen rhetorisch jetzt ein paar Stufen zurückgehen. Das stehe ich auch nicht ganz. Ich habe mir aufgeschrieben, heilsam beunruhigen. Das finde ich, nehme ich mit. Das finde ich einen guten Auftrag, den auch wir erfüllen wollen. Heilsam beunruhigen. Zum Thema. Wir sind am 1. Oktober gestartet und da wir ja auch die Jungen und ganz toll, habe ich Ihnen sogar eine PowerPoint mitgebracht, was Sie da überall auf den Monitoren sehen können. Also Funk, wir sind gestartet. Ich werde nicht müde zu erklären, was ein Content-Netzwerk ist. Also wir machen kein Fernsehen, sondern wir sind im Web-Video-Bereich unterwegs. Wir sind da mit über 40 Formaten jetzt am 1. Oktober an den Start gegangen. Da kommen auch nochmal 30 hinzu, komme ich gleich nochmal dazu. Wir versuchen jetzt in dem ersten Schritt diese Formate zu optimieren und im zweiten Schritt dieses Netzwerk auch aufzubauen. Das heißt, wir wollen nicht mit einzelnen sehr spitz aufgestellten Kanälen sehr spitze Zielgruppen erreichen, sondern wollen ein Gesamtnetzwerk aufbauen, Verbindungen zwischen diesen Kanälen schaffen, eben auch Verbindungen dann zwischen verschiedenen Zielgruppen schaffen. Und genau das ist dann im zweiten Schritt die Aufgabe, die wir auch versuchen dann zu erfüllen. Die Zielgruppe, großes Thema ja immer, 14- bis 29-Jährige. Wir sind ganz nah mit denen in Kontakt, nicht nur über die Medienforschung, sondern eben auch über Direktkontakte und haben die auch bei uns bei jedem Format mit dabei. Wir definieren genau, für welche Zielgruppe wir Inhalte entwickeln und versuchen die da auch bei der Entwicklung einzubinden. 40 Formate habe ich erklärt, 60 Protagonisten und das ist erst der Anfang. Da ist es auch nicht so, dass diese Formate jetzt diese 40 Formate sind, die nächsten 20 Jahre Funk sind. Da wird sich also sehr viel bewegen. Wir versuchen auch in der Produktion da umzustellen, kürzere Taktungen zu haben, die Projekte wirklich weiterzuentwickeln, dann auch mit den Nutzern weiterzuentwickeln und dann auch, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, es ist keine Entwicklung mehr möglich, diese Projekte auch zu beenden. Also es wird bei uns da keine heiligen Kühe geben, die wir dann um 4 Uhr früh versenden, was Ihnen klar sein müsste, wenn Sie von Internet, da wird nichts versendet. Also wir müssen gucken, dass wir die Formate alle hinbekommen. Dass wir gestartet sind, haben wir jetzt oft gesagt. Ganz kurz die Medienresonanz, Frau Wille hat es auch schon erwähnt, die war sehr für uns sehr erfreulich. Da brauchen wir aber gar nicht weiter drauf eingehen. Wir waren auch Platz 1 der deutschen Twitter-Trends. Wer Twitter kennt in Deutschland, es ist nicht wirklich schwierig, aber wir haben es trotzdem geschafft. Also auch da zur Transparenz beitragend. Wir feiern uns hier nicht dafür. Diese ganze Presseresonanz hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir am Tag danach dann 20 Millionen Abonnenten hatten. Auch das war uns klar. Das heißt, die eigentliche Arbeit beginnt jetzt. Die Reaktionen, Sie können es wahrscheinlich lesen, ich fasse es zusammen, das sind drei Teile. Da gibt es wirklich welche, die sagen, endlich weiß ich, wofür ich die den Beitrag bezahle. Teilweise sogar Fotos machen von ihrem Überweisungsträger, den sie am Ausfüllen sind und sagen, endlich fülle ich den mal mit Freude aus. Ich will aber nicht verhehlen, dass da natürlich auch viele dabei sind, die uns da sehr dafür kritisieren. Also die Beitragsgegner sind natürlich auch bei uns sehr aktiv. Inhaltlich sind es durchaus auch interessante Artikel bzw. Beiträge. Und wir haben natürlich auch sehr viele Hater bei uns. Auch damit müssen wir umgehen. Wir haben in unserem Portfolio sehr viele verschiedene Facetten. Und da gibt es an vielen Stellen dann wirklich auch, ob es jetzt gegen Feminismus, gegen Ausländer, gegen alles mögliche, also die normalen Bewegungen kommen bei uns natürlich auch an, kommen sehr stark bei uns an und da sind wir auch am Überlegen, wie wir damit umgehen. Die Zahlen, vielleicht ist das Wichtigste, 14,3 Millionen Menschen sind in dieser Zielgruppe, die Internetzugang haben. Die wollen wir natürlich möglichst alle erreichen, auch wenn das wahrscheinlich ein utopisches Ziel sein wird. Wir gucken da nicht nur auf die Views, wir schauen auch, wie aktiv sind unsere Nutzer, wie interagieren die mit unseren Inhalten. Also auch das ist eine wichtige Kategorie. Retention Rate, ich versuche eigentlich immer deutsche Worte zu verwenden, da ist mir ein englisches reingerutscht. Wir gucken auch, wie lang unsere Inhalte genutzt werden. Also wie lang schaut sich jemand den Inhalt an, guckt er nur einmal kurz rein, geht wieder raus, wann geht er raus, warum geht er raus und ähnliches. Wir gucken nach den Abonnenten und wir wollen auch mittelfristig dahin kommen, zu sagen, wie viele Nutzer erreichen wir wirklich da. Müssen wir nur mit der Medienforschung noch dran arbeiten. Das ist noch nicht so einfach eine Zahl, die darstellbar ist. Deswegen gehen wir ganz einfach zurück. Ich werde es auch gleich nochmal einordnen. Das sind auch genau die Folien, die ich den Intendanten vorgeführt habe. Also auch da verschweigen wir nichts. Wir hatten vor dem Oktober schon einige Kanäle, die gelaufen sind, die insgesamt 50 Millionen Views gemacht haben. 800.000 Leute sind Community-Mitglieder und da sage ich Ihnen jetzt auch klar und deutlich dazu, das sind keine Einzelpersonen. Also diese direkt erreichten Nutzer können wir eben noch nicht ausweisen. Der Zuwachs, und das ist uns das Wichtigste, im Oktober waren 15,5 Millionen Views und im November haben wir jetzt quasi in den ersten zwei Wochen schon fast das wieder erreicht. Also wir wachsen und das ist das, was für uns jetzt in der ersten Phase ganz wichtig ist. Wie gesagt, nochmal dazu gesagt, das sind keine einzelnen Nutzer. Diese Zahl, die müssen wir erst noch erarbeiten. So viel von meiner Seite. Dankeschön.
Vielen Dank, Florian. Und Fragen dann nachher im Anschluss gebündelt. Ein Content-Netzwerk, das ist das Ziel für die ARD. Das hat Frau Wille ja schon vor einigen Pressekonferenzen mal aufgefächert. Dazu gehört auch die Audio-App, die nächstes Jahr starten soll. Dazu jetzt bitte Nathalie Wappler.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser Runde sitzen darf. Ich bin seit 1. November, leite ich die Hörfunkkommission und meine Kolleginnen und Kollegen haben in der vorangegangenen Zeit wirklich ein tolles Projekt aufgegleist. Ich darf es jetzt verkünden und ich freue mich wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, eine ARD-Audio-App auf den Weg zu bringen, die Mitte 2017 verfügbar sein wird. Die App wird vor allem den Zugang zu den wortbasierten Angeboten des Senderverbundes und seinen über 60 Hörfunkwellen sowie der Programme von Deutschlandradio bündeln. Das heißt, das Erste, was Sie kennen aus dem Fernsehen, das wird es jetzt dann auch im Radio geben. Und da wir wissen, dass täglich 36 Millionen Menschen ein ARD-Radioprogramm hören, wissen wir, dass es dort auch eine Erwartung und einen Bedarf gibt und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und es wird mit dieser App zum ersten Mal die ganze ARD im Hörfunk geben, mit einem Klick. Und das Angebot ist personalisierbar, kuratiert und fasst damit eben alles zusammen, was wir anzubieten haben, ohne dass die Nutzer mit ihren Daten bezahlen müssen und natürlich werbefrei. Das heißt, sie können, werden wählen können, brauche ich ein Programm, möchte ich eins für 30 Minuten haben, bin ich nur 5 Minuten unterwegs, will ich lieber eine Abendstimmung haben, brauche ich etwas zum Aufwachen, welche Nachrichten sind mir wichtig und das über die ganze Bundesrepublik verteilt. Ich glaube, das ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem gelungenen Content-Netzwerk, wie das heute so schön heißt. Mir ist jetzt auch noch kein deutscher Begriff wirklich eingefallen. Und natürlich gibt es auch in diesem Angebot redaktionelle Empfehlungen. Es ist kuratiert. Das heißt, Sie werden auch immer mal wieder durch ein anderes Hörfunkprogramm überrascht werden. Sie können Hörspiele hören und vieles andere mehr. Ich glaube, das ist eine Vielfalt, wie sie bislang noch nicht da gewesen ist. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn die App dann da ist. Und sie wird sehr einfach zu bedienen sein. Sie werden sehen, das ist alles, was Radio kann. Und auch Radio machen oder also was Radio kann und die Stärken dieses Mediums wirklich noch einmal auch digital ausspielt.
Vielen Dank, Frau Wappler. Und die Vorsitzende freut sich auch, wie ich sehe.
Eine wichtige Ergänzung hat ja ganz viele Väter und Mütter. Und ein ganz wichtiger sitzt neben mir, der Bayerische Rundfunk. Weil hier ist Entwicklungsleistung für dieses Projekt ganz stark angesiedelt gewesen. Und das wollte ich gern einmal sagen, weil vom Bayerischen Rundfunk ganz viel sozusagen Grundlagen gelegt wurden, dass es tatsächlich das Produkt nächstes Jahr geben wird, weil hier ein richtig starker Entwicklungsbereich im Bayerischen Rundfunk existiert.
Das kann er nicht selbst sagen, deswegen sage ich es.
Genau, und wer schon einmal auf die Bayern 2 App geguckt hat, hat eine genau. Vorstellung davon, wie das dann aussehen kann.
Vielen Dank. Der Bayerische Rundfunk war ja auch gestern bereits in nachrichtlicher Hinsicht Thema auf vielen Mediendiensten. Es gibt Veränderungen beim Mittagsmagazin, darüber jetzt die Intendantin des RBB, Frau Schlesinger.
Was ich Ihnen zu sagen habe, ist eher unter dem Rubrum Ankündigung zu verstehen, denn die Arbeit beginnt jetzt. Ab dem 01.01.2018 wird der RBB mehr journalistische Verantwortung in der ARD übernehmen können. Das heißt, das Mittagsmagazin kommt in Zukunft aus Berlin mit einem wochentäglichen Live-Magazin im Wechsel mit dem ZDF. Den Rhythmus kennen Sie. Nehmen wir da eine Herausforderung an, auf die wir uns freuen. Wir haben jetzt ein Jahr Vorlauf, 01.01.18, um uns darauf vorzubereiten. Wenn ich sage, wir planen, ist das fast schon zu viel. Wir haben bisher noch die Idee eines frischen, informationsorientierten Live-Magazins im ersten Programm, das neue Akzente setzen kann aus der Hauptstadt, aus der Hauptstadtregion, mit natürlich Informationen, mit Wissenschaft, mit Sport, mit Kultur. Wir werden das sicherlich in Zusammenarbeit mit dem ARD Hauptstadtstudio vornehmen. Der RBB ist da Federführer, von daher werden wir enge Gespräche führen. Wie wir uns das genau vorstellen, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, denn bisher ist das ja erstmal nur entschieden, noch nicht erarbeitet. In dem Zusammenhang möchte ich sehr gerne dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks danken und seiner Führungscrew. Auf der Entscheiderebene war dieser Übergang exzellent organisiert und orchestriert. Jetzt beginnt die Arbeit der Redaktionen und das hoffe ich und wünsche, dass das genauso gut und reibungslos und vertrauensvoll läuft. Ein Satz zur Redaktion des Mittagsmagazins. Ich kenne das noch aus meiner früheren Tätigkeit. Diese Redaktion ist hochprofessionell und menschlich unglaublich angenehm. Die haben einen tollen Job gemacht in den letzten 27 Jahren. Das gehört dazu. Und die haben auch Standards gesetzt für den RBB und daran werden wir uns orientieren.
Vielen Dank, Herr Willen.
Gerne. Zunächst, liebe Frau Schlesinger, danke für Ihre Würdigung der Redaktion und der Leistungsfähigkeit des Mittagsmagazins. Der Bayerische Rundfunk ist ja noch ein weiteres Jahr stolz darauf, was diese Redaktion leistet. Sie ist ein Markenzeichen innerhalb unseres Hauses, ist auch immer wieder wegweisend gewesen in puncto Qualitätssicherung und Feedback. Sie ist im Korrespondentennetz der ARD weltweit auch ein Begriff dafür, wie liebevoll sie mit den Korrespondenten und den Studios umgeht. Es gibt immer sofortig Rückmeldungen. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, gemeinsam immer wieder an der Qualität zu arbeiten. Da ist sehr viel, was in unserem Haus Maßstäbe gesetzt hat, auch für andere Redaktionen und von dem wir auch sehr stark davon ausgehen, dass es erhalten wird in der Arbeit all der übrigen Redaktionen des Hauses. Warum war überhaupt der Gedanke bei uns entstanden, eine so erfolgreiche und im Publikum beliebte Sendung abzugeben? Der Schritt kam ja von uns in Richtung RBB. Es war die Initiative der Geschäftsleitung des Bayerischen Rundfunks. Der Grund ist, wie schon verschiedentlich zu lesen war über die vergangenen Monate, eine Veränderung, und zwar eine doch sehr merkbare Veränderung in der Finanzkraft der Landesrundfunkanstalten. Der Bayerische Rundfunk war über lange Jahrzehnte eine besonders wohlhabende Anstalt, weil wir mehr Einnahmen als andere aus ihrem Sendegebiet holen konnten. Es gab eine sehr gute Zahlungsmoral der Menschen in Bayern. Die Wirtschaftskraft war beachtlich. Der Zuzug nach Bayern war über lange Jahre besonders ausgeprägt. Und wir haben diese zusätzlichen überproportionalen Einnahmen genutzt, bei unterdurchschnittlichen Personalkosten im ARD-Vergleich überdurchschnittlich Programm aufzubauen. Wenn Sie in die Annalen der ARD gehen, ist sehr häufig mit einer Innovation als erster der BR verbunden, die erste Informationswelle etwa mit B5 aktuell und so weiter. Da möchte ich nicht jetzt zu viele Beispiele nennen, aber es war so und wir sind stolz darauf. Nun, mit der Umstellung von Gebühr auf Beitrag hat sich dieses auf den Kopf gestellt. Wir sind diejenige Anstalt, die am Ende der Tabelle liegt, nachdem wir lange Jahrzehnte immer am Anfang der Tabelle waren. Wir können nur noch relativ unterproportional mehr Einnahmen durch die Umstellung auf Beitrag aus unserem Sendegebiet holen. Wir schrumpfen, wenn Sie sich die medienspezifische Teuerung ansehen, im Unterschied zu anderen Anstalten in jedem Jahr in den kommenden Jahren real. Das heißt, BR hat weniger Finanzkraft, als er eigentlich braucht, um seine vorhandenen Programme auszufinanzieren. Wir müssen deshalb vorrangig bei Technik und Verwaltung einsparen, um das Programm so gut es nur irgend geht zu schonen. Es gibt aber auch den einen oder anderen Punkt, wo wir schon ans Programm gehen mussten und da werden leider auch noch weitere Fälle folgen. Das Mittagsmagazin ist ja so konstruiert seit Ende der 80er Jahre, dass der Bayerische Rundfunk allein auf seine Kosten, ohne Beteiligung der Gemeinschaft, diese Sendung eingebracht hat, in nunmehr 27 Jahren. Wir können das noch ein weiteres Jahr lang stemmen, aber wir können dieses wie die eine oder andere Programmmaßnahme nicht mehr dauerhaft stemmen. Und wir sind deshalb auf den RBB zugegangen, der in der Tabelle der große Aufsteiger ist, weil aus dem Sendegebiet Berlin-Brandenburg weit überproportional mehr Einnahmen generiert werden können, mit der Frage, ob das ein Gestaltungsfeld wäre, das sich Kollegin Patricia Schlesinger und ihre Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung gerne erschließen möchten. Wir waren dann sehr gut im Gespräch miteinander und haben den Kolleginnen und Kollegen in der ARD das Ergebnis unserer Gespräche präsentiert. Es wurde von allen mitgetragen. Also ich kann mich einerseits nur noch einmal bedanken bei den Macherinnen und Machern des Mittagsmagazins, die eine Spitzenarbeit geleistet haben all die Jahre und noch 12 Monate leisten werden. Bedanken beim RBB, dass wir diese wunderbare Sendung erhalten können, dass der RBB sie in seine Obhut nimmt, weiterentwickeln wird, auch zeitgemäß, und bei allen Kolleginnen und Kollegen in der ARD, dass sie dieses so auch mittragen.
Vielen Dank, Herr Willem. Ja, das Mittagsmagazin, ein wichtiger Teil ja auch des ersten deutschen Fernsehens. Herr Harris, Frau Wappler hat gerade gesagt, das erste gibt es jetzt sozusagen im übertragenen Sinne auch im Radio. Da haben Sie ein bisschen gezuckt, müssen Sie aber keine Angst haben, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gezuckt habe.
Dann habe ich das vielleicht fehlinterpretiert. Aber Sie wollten noch oder werden uns informieren, wie immer, programmstrategische Überlegungen, erstes deutsches Fernsehen.
Ja, ich kann mich kurz halten. Wir haben natürlich wie immer ausführlich über das Gemeinschaftsprogramm gesprochen. Wir haben auch gesprochen im Rahmen der Gremienvorsitzendenkonferenz über Bericht und Leitlinien. Das ist immer, Frau Wille hat es ja angekündigt, das ist immer Anlass für die Gremienvorsitzendenkonferenz mit dem Programmdirektor Deutsches Fernsehen auch sehr grundlegend über die strategische Ausrichtung des Gemeinschaftsprogramms zu reden. Eine Diskussion, die ich als sehr wohltuend und als sehr bereichernd erlebt habe, denn ich spüre sowohl in den Gremien, aber auch in unseren Redaktionen, in der täglichen Arbeit und in unseren Diskussionen im Kreis der Intendantinnen und Intendanten doch eine große Nachdenklichkeit angesichts gesellschaftlicher Umbrüche, die wir derzeit alle erleben, ausgelöst sicher durch die Folgen von Digitalisierung und Globalisierung. Wir erleben ja ein Stück Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und da ist es immer sinnvoll, doch auch nochmal sich selber in Frage zu stellen und sehr grundlegend zu diskutieren, was wollen wir eigentlich mit diesem Programm, mit dem wir ja immer noch die Mehrzahl der Menschen erreichen, was wollen wir mit diesem Programm erreichen, was sind unsere Zielsetzungen, insbesondere im journalistischen Bereich. Und da spüren wir schon, und das spürt man in allen Diskussionen, eine große Verantwortung in einer Welt, die sich ja grundlegend medial verändert hat, doch so etwas zu sein wie ein Faktor von Verlässlichkeit, von Glaubwürdigkeit, Trusted Guide, weil ja englische Begriffe immer einmal vorkommen müssen, in einer digitalisierten Welt sein zu wollen. Und das ist im nächsten Jahr, Frau Professor Wille hat es angesprochen, eine ganz besondere Herausforderung, denn das ist ein Jahr mit sehr vielen großen, wichtigen politischen Ereignissen. Wir haben zum einen die Bundespräsidentenwahl, gut, die wird nun absehbar wohl nicht mehr so überraschend sein, aber dann sind Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, beides Länder mit großen nationalpopulistischen Bewegungen. Wir haben Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in NRW und dann eine Bundestagswahl. Wir werden einen G20-Gipfel in Hamburg haben und wir werden deshalb das nächste Jahr zum Jahr der Information machen, es auch entsprechend marketingmäßig begleiten, aber insbesondere eben auch programmlich ein ganzes Paket erarbeiten. Damit sind die Chefredakteurinnen und Chefredakteure jetzt befasst, wie wir diesem Jahr gerecht werden wollen, sowohl in dem, was wir anbieten, aber auch in der Machart. Ich glaube, man muss auch nochmal gerade bei Wahlberichterstattung darüber nachdenken, wie macht man das im Einzelnen, wie erreicht man es? Das ist eine Zielsetzung auch des Ersten, die wir grundlegend diskutiert haben, Information für alle zu bieten. Gerade das Gemeinschaftsprogramm hat die Verpflichtung zur Integration und muss ein breites Publikum, nicht nur ein elitäres Publikum erreichen, darf, wenn man es salopp sagt, den Draht zu den Menschen nicht verlieren. Und das muss uns gelingen im Bereich der politischen Berichterstattung. Das ist eine große Herausforderung. Darüber haben wir sehr grundlegend diskutiert. Und das wollte ich hier zum Besten geben, nicht so sehr über einzelne Programme des Ersten heute reden.
Vielen Dank, Herr Harris. Damit, meine Damen und Herren, werden wir einmal durch Ihnen das breit gefächerte Tableau der ARD-Sitzung hier beim BR in München zu präsentieren und sind jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Im Chat wird es so sein, dass ich die Fragen dann hier stellvertretend für den Fragesteller an das Podium richten werde. Wer möchte beginnen? Herr Wagner. Das Mikro kommt.
Ja, Jörg Wagner, Radio 1 Medienmagazin, RBB. Zunächst eine Frage an Florian Hager. Das wird Ihnen nicht verborgen geblieben sein, dass es nicht nur so die auf normaler Art und Weise kommunizierte Empörung gibt, sondern auch per Landtag in Rheinland-Pfalz. Die Kritik war, wenn ich das mal kurz zitieren darf, Funknet diffamiert das bürgerliche Lager auf abscheuliche Weise. Wie werden Sie mit der Kritik der AfD konkret umgehen? Das wäre die erste Frage und dann habe ich noch eine zweite Frage zum Thema Silvesternacht, auch wenn die jetzt 11 Monate zurückliegt. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat gestern eine Studie vorgestellt, in der die TV-Berichterstattung von ARD und ZDF in den Nachrichten in den 3 Wochen nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Köln analysiert wird. Kritisiert wird,
dass es zu Vorverurteilung gekommen sei. Damit hätten ARD und ZDF ein Bild vermittelt, das Ausländer, Schrägstrich Flüchtlinge aus dem arabischen Raum gleichsetzt mit einer homogenen Gruppe von Menschen, die sich sexuell an Frauen vergehen. Meine Frage ist, wird die ARD sich nochmal auch 11 Monate danach mit dieser Kritik beschäftigen oder ist das Kapitel abgeschlossen? Vielleicht an Volker Harris oder an die ARD-Vorsitzende. Ich weiß nicht, wer sich mit diesem Thema beschäftigen mag. Danke.
Herr Hager, dann erste Frage, erste Antwort.
Ja, also ich habe es mitbekommen, weil ich selber in den Landtag geladen war daraus dann auch eine Aktuelle Stunde wurde. In dieser Aktuellen Stunde, ich habe diese Sitzung dann im Livestream mitverfolgt, haben sich alle anderen Parteien ganz klar an unsere Seite gestellt und nochmal klar betont, dass die Programmhoheit, und das ist auch in die Richtung, wie Herr Kirchhoff es auch gerade berichtet hat, bei uns liegt, dass wir der Meinung sind, dass wir ein ausgewogenes Programm da machen. Und eigentlich brauche ich da nicht mehr dazu sagen.
Vielen Dank.
Im Rahmen der Transparenz vielleicht doch noch eine Nachfrage. Es wird auch im Titel kritisiert, Ihre Aufklärungsreihe, glaube, kommt vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das lässt Sie auch kalt, dass da möglicherweise Menschen irritiert sind durch den etwas sehr, ich sag mal, unter der Gürtellinie liegenden Titel.
Nee, das lässt uns nicht kalt, auf keinen Fall. Und wir diskutieren das auch. Wir sind da auch im Gespräch und schauen uns das genau an. Unser Eindruck ist, dass es in der Zielgruppe dass der Titel da kein Abschaltgrund ist oder kein Grund ist, sich darüber aufzuregen, dass es in anderen Zielgruppen aufstößt, ja, das ist uns bewusst. Das ist aber quasi nur ein Teil dieser AfD-Kritik, der Titel, an dem spielt sich das dann nochmal genau ab, aber das war ja nicht die grundsätzliche Kritik. Von daher, wir schauen uns das schon genau an und es ist uns wichtig, dass wir da in einem Austausch sind.
Herr Harris, möchten Sie?
Ja, ich kenne die Studie selber noch nicht, ich habe davon gehört, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, sie ist ja auch ganz frisch, sie mir inhaltlich anzugucken und beurteilen zu können. Deswegen kann ich zu der Kritik der Studie im Einzelnen nichts sagen, aber wir nehmen solche uns begleitenden Studien und Kritik immer ernst. Das ist ja nicht ein Einzelfall. Wir hatten unlängst eine Untersuchung etwa zu Griechenland, Berichterstattung, mit der wir kritisch konfrontiert worden sind. Und wir haben seinerzeit intensiv über unsere Berichterstattung auch selbstkritisch, auch dazu gab es Anlass, anlässlich der Silvesternacht diskutiert. Selbstkritisch in ganz unterschiedlicher Richtung. Sie wissen, es gibt auch die umgekehrte Kritik, dass wir, sagen wir mal, zu zurückhaltend oder zu politisch korrekt zu Beginn waren. Wir werden das zum Anlass nehmen, uns die Studie angucken. Und ich finde das gut, wenn wir mit der Gesellschaft im Dialog über die Qualität unserer Programme bleiben.
Herr Wilhelm.
Vielleicht nur eine ganz knappe Ergänzung. Es ist dies eine spannende weitere Dimension des Transparenzthemas. Ich glaube, dass wir alle, vermutlich auch die Medien außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Zeitungen, Zeitschriften und andere, mehr Zeit und Energie investieren werden über die nächsten Jahre in den Dialog mit unserem Publikum. Die Auseinandersetzung wird ja härter. Auch Medien geraten mehr in die Auseinandersetzung. Jeglicher Inhalt, jeglichen Akteurs, der den öffentlichen Raum betritt, wird sofort zerrissen, wird von ganz unterschiedlicher Seite auch hart kritisiert. Und da ist es, glaube ich, für diejenigen, die ein echtes Interesse jenseits bloßer Agitation haben, an der Frage, wie kommen denn eigentlich Sendungen zustande, wie kommen Artikel in Zeitungen zustande, wie wird recherchiert, wie wird mit Quellenlage umgegangen, doch von großer Bedeutung, hier mehr Einblicke zu geben. Wir hatten ein Experiment gemacht aus Anlass des 25-jährigen Gründungsjubiläums von B5 aktuell, einen ganzen Tag Publikum eingeladen zu einer Art Tag der offenen Tür, Gespräche mit den Redakteuren und das war am Ende eine lohnende Erfahrung. Man sollte allerdings dabei nicht stehen bleiben. Das hat viele weitere Facetten mehr. Medien, Erziehung, Medienkompetenz. Sie wissen vielleicht, dass es seit wenigen Tagen auch dieses Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF gibt. So geht Medien.de, Medienkompetenz von Schülern stärken und auch von Lehrern. Wir haben alle, unser Haus, da weiß ich es, im statistischen Mittel jeden Tag eine Lehrerbildungsmaßnahme zum Thema Vermittlung von Medienkompetenz. Aber das ist nur jetzt ein ganz knapper Überblick. Es gibt sehr viel, aber ich würde anregen und fühle mich da auch selbst verpflichtet für unser Haus, dass wir als Journalisten insgesamt mehr tun müssen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir mehr in die Öffentlichkeit geraten, auch mit unseren Angeboten. Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit gilt. Die ist dabei auch gar nicht zur Disposition, aber wo man Einblicke geben kann, um die Gewinnbahn zu gewinnen, um auch deutlich zu machen, was uns leitet bei der Gestaltung von Sendungen, bei der Dramaturgie, beim Themensetzen, sollten wir das tun.
Vielen Dank, Herr Willem. Frau Wille.
Um das noch ergänzend abzurunden. Und ich hatte ja vorhin über dieses Transparenzkonzept gesprochen, wo wir im Moment dabei sind, zu den verschiedenen Blöcken die Themen zu identifizieren. Und deswegen ist genau das vorgesehen, dass wir beim Thema Auftragstransparenz einen Block haben werden über Grundsätze, Prinzipien, Arbeitsweisen. Wie funktionieren Medien? Sozusagen das transparenter zu machen, es zu erklären, so zu erklären, dass man es nachvollziehen kann, wie entsteht eine Nachrichtensendung, all diese Dinge vermitteln. Und deswegen ist es ein wichtiges Transparenzthema für uns, wo wir darüber nachdenken müssen, wie kann man das dann auch vermitteln, wie kann man das rüberbringen, ist ja auch eine Vermittlungsfrage, wie bringt man das sozusagen an den Zuschauer dann auch konkret heran. Der Dialog muss ja immer konkret geführt werden, wir haben auch solche Erfahrungen gemacht, wir hatten auch Pegida-Teilnehmer in den MDR eingeladen und haben sozusagen den Dialog direkt geführt. Es ist ein wichtiges Transparenzthema. Gespräch, Dialog, journalistische Arbeitsweisen erklären und damit ein Stück auch zur Glaubwürdigkeit von journalistischer Arbeit beizutragen.
Vielen Dank. David Denk von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage geht an Frau Wille, die ja sehr ausgiebig dieses Transparenzkonzept erläutert hat, was mir aber nicht ganz deutlich geworden ist. Vielleicht bin ich da auch irgendwie zu dumm, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist halt, worauf läuft das hinaus? Also sozusagen, was folgt daraus, dass Sie jetzt dieses Konzept erarbeiten? Was sind da die Pläne? Wie sieht der Fahrplan aus, wenn man so will? Und die zweite Frage geht an Frau Schlesinger im Zusammenhang mit dem Mittagsmagazin. Um das Image der RBB-Fernsehformate steht es ja nicht zum Besten. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie gewisse Formate nicht weiterführen wollen. Und jetzt haben Sie sozusagen in der ARD eine Fläche bekommen, um sich da zu präsentieren. Mich würde einfach noch mal interessieren, welche Hoffnungen sich für Sie damit verbinden und für Ihren Sender. Vielen Dank.
Also, Transparenzkonzept, was heißt das? Ich hatte ja darüber berichtet, dass wir in der Vergangenheit einzelne Themen bereits transparent gemacht haben. Dass Sie nachlesen können, was kostet ein Tatort. Dass Sie die Vergütungen der Intendanten nachlesen können. Und dass wir jetzt uns nochmal auch auf Grundlage der Ausführung von Herrn Professor Kirchhoff eine Struktur, eine Grundlage gegeben haben. Wie wollen wir das über immer wieder mal ein Einzelthema hinausführen zu einem gesamten Konzept. Und da haben wir uns umgeschaut, was macht Sinn, welche Themen machen Sinn und haben uns da auch ein Stück leiten lassen von dem, was in der EBU sogenannte Transparenzindikatoren sind und haben vier, das habe ich gemeint mit Themenblöcke, erstmal als Transparenzindikatoren genannt. Dazu gehört Auftragstransparenz, um es mal plastisch zu machen, was das konkret heißen könnte dann, wenn wir es jetzt angehen. Wir haben bisher im Thema Auftrag, haben Sie beispielsweise die Sendeplatzprofile des Ersten für Filme und Serien schon stehen. Das kannst du nachlesen. Oder zum Thema Image der Fernsehsender. Die Studien werden alle veröffentlicht. Wir wollen zu dem ganzen Thema Auftragstransparenz noch weitere Themen finden. Beispielsweise eben, wie sind die Grundsätze unserer journalistischen Arbeit? Das gehört dann eben zu diesem Block dazu und werden das aufbereiten für die gesamte ARD und versuchen das auch besser zugänglich zu machen, so verständlich wie möglich aufzubereiten. Und so haben wir das für die drei anderen Indikatoren, die wir aus der EBU-Welt uns herangezogen haben. Das sind dann finanzielle Themen, das Unternehmenstransparenzthemen und Themen aus dem sozialen Bereich. Für diese Blöcke werden wir jetzt Einzelthemen aufbereiten. Und das Ziel ist, bis Mitte nächsten Jahres dann soweit zu sein, dass Sie leicht zugänglich zu all diesen Themenstellungen auf den ersten Blick, wenn Sie so wollen, die Antworten finden zu Fragen, wo wir uns sozusagen diese öffentlichen Diskussionen stellen zu Einzelthemen, die immer wieder diskutiert werden. Und das hat ja uns Herr Professor Kirchhoff auch mit auf den Weg gegeben, dass wir uns durchaus dieser öffentlichen Diskussion stellen sollen und jetzt über das gesetzlich Notwendige hinaus uns diesen Diskussionen stellen sollen, aber natürlich unter Beachtung der Grenzen, die bei diesem Thema, wenn man einen differenzierten Ansatz konsequent verfolgt, dann auch existieren, dass man das dann bei dem Transparenzkonzept entsprechend mit berücksichtigt.
Mhm. Danke, Herr Kronberg. Sie haben vorhin Hoffnungen gefragt, die sich damit verbinden. Lassen Sie mich mal mit dem Ziel anfangen. Das Ziel ist, den RBB als Sender der Hauptstadtregion stärker sichtbar zu machen, ihn stärker zu profilieren, ihn stärker journalistisch wie relevanztechnisch sichtbar zu machen, deutlich zu machen. Das versuchen wir auf zwei Ebenen. Das eine ist in der Tat das Mittagsmagazin. Das ist ein Meilenstein für uns, muss man ganz klar sagen, für uns den RBB. Ihn in der ARD präsenter zu machen mit hoffentlich dann einem klugen, intelligenten, auch frischen Magazin aus der Hauptstadt und der Umgebung. Und das Zweite, Sie haben es angesprochen eben schon, ist, wir haben vor wenigen Wochen die größte Programmreform, die der RBB je erlebt hat, auf den Weg gebracht. Das heißt nicht nur Formate einstellen, sondern neue Formate schaffen. Das Ganze läuft in drei Phasen ab. Bis 2018 Ende soll das möglichst so weit abgeschlossen sein, dass man sagen kann, abgeschlossen ist ein Programm natürlich nie, das atmet immer, aber so weit abgeschlossen sein, dass man sagen kann, das ist die Richtung, so kann es gehen. Der Vorlauf muss sein, denn die Redaktionen müssen sich umstellen. Es muss Geld umgeschaufelt werden, natürlich ganz klar umgewidmet werden. Es müssen neue Redaktionen gegründet werden. Es wird redaktionsübergreifendes Arbeiten geben. Eine Hoffnung, die sich natürlich auch damit verbindet, ist, Synergien zu schaffen zwischen dem ersten und dem dritten Programm, selbstverständlich. Da passt vieles zusammen. Ich sag noch einmal, das Ziel ist, mehr Relevanz und auch mehr Akzeptanz zu schaffen. Sie haben ja von dem schlechten Ruf, der schlechten Reputation gesprochen. Das teile ich nicht nur. Es gibt Formate, die im dritten sind, die wirklich zur Identität beitragen. Ich sage nur Abendschau. Es gibt wirklich sehr, sehr gute, sehr relevante Formate, aber davon brauchen wir noch mehr.
Vielen Dank. Noch eine Nachfrage?
Ich hätte doch noch eine Frage an Herrn Wilhelm, und zwar, was sozusagen daraus folgt, also wie geht es für die Redaktion des Mittagsmagazins weiter? Also wenn das Mittagsmagazin Ende 2017 abgewickelt wird beim BR.
Ja, vielleicht kurz zu den Zahlen. In der Redaktion gibt es 4 festangestellte Mitarbeiter und wir haben ja im Rundfunk einen zweiten Status, wie Sie wissen, die sogenannten festen Freien, also nach 12a Status. Davon haben wir rund 20 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Kategorie. Wir werden jetzt das nächste Jahr sehr intensiv nutzen, um uns in jedem einzelnen Fall auch zu kümmern, zu sehen, ob hier Einsatzmöglichkeiten, Arbeitsmöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten an anderer Stelle im Haus gelingen. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja einen guten Ruf, wie ich schon skizzieren durfte. Die Redaktion hat untadelige Arbeit geleistet, viel beachtet, und wir werden das ernst nehmen und versuchen, allen Sachverhalten gerecht zu werden, wobei es eben das große Problem gibt, dass wir ja generell als BR schrumpfen. Wir haben das auf vielen Personalversammlungen gesagt, auch im Bayerischen Landtag, in Zusammenhang mit dem Rechnungshofbericht. Das ist eine andere Grundgegebenheit als in den Anstalten, die in einer Nettobetrachtung wachsen. Unser Haus schrumpft, weil wir in früheren Zeiten eben besonders begünstigt waren durch das Recht, dass die höhere Anmelderate bei den Geräten dazu führte, dass bei uns die Kassen unmittelbar voller waren als bei anderen. Heute, wenn es um den Abgleich von Meldedaten geht, von Wohnungen, Betriebsstätten, dann ist dieser Effekt naturgemäß so nicht mehr gegeben. Und vielleicht nur ein knapper Aspekt, dass das jetzt nicht so melancholisch klingt. Unser Haus hat ja zugleich den größten Umbau seiner Geschichte angepackt. Wir kommen da sehr gut voran. Die ja freundlicherweise erwähnte Tatsache, dass wir bei der Audio-App auch eine wichtige Rolle mit der Softwareentwicklung spielen konnten, spiegelt zum Beispiel das wider. Wir haben eine schlagkräftige Einheit, die programmnahe digitale Produkte entwickeln kann und anderes mehr, Aufbau der Informationsdirektion. Wir haben in diesen Tagen zum ersten Mal in unserer Geschichte eine Hörfunksendung aus dem Gelände des Fernsehens bestreiten können. Wer etwas von der Sache versteht, weiß, wie viele Teilschritte davor zu tun sind. Die Verhältnisse waren ja klar voneinander abgeschichtet in langen Jahrzehnten. Da kommen wir gut voran, aber eben bei sinkenden Etats. Und das ist eine nicht gerade geringe Erschwernis unseres Aufbruchs.
Vielen Dank. Wir haben auch jetzt die ersten Fragen hier aus dem Chat. Die Bild-Zeitung würde gerne wissen, wie umfangreich das Engagement von Professor Kirchhoff für die ARD ist bei seiner Hilfe und wie hoch sein Honorar ausfällt. Wir haben mit dieser Frage gerechnet.
Wer soll antworten?
Herr Kirchhoff, wenn Sie mögen, gerne Sie selbst.
Ja, gerne, natürlich. Also mein Auftrag ist klar definiert. Ich mache ein Gutachten, das werde ich bis Ende März vorlegen, zu der Frage der Transparenz. Was ist der verfassungsrechtliche Auftrag eines Transparenzmittlers? Was sind die verfassungsrechtlichen Grenzen? Und dann natürlich auch, was sind die gesetzlichen Grenzen? Das Recht ermöglicht Freiheit und es begrenzt Freiheit. Und das werde ich dort darstellen. Und ich glaube oder ich hoffe, dass ich dann den Rundfunkanstalten eine Grundlage vorlegen kann, in der sie wissen, wie sie sich in Freiheit bewegen.
Vielen Dank. Dann möchte Peter Weißenburger von der TAZ sich auch noch mal zum Thema Transparenz, hat sich gemeldet, an Sie auch noch mal, Herr Kirchhoff. Wenn wirtschaftliche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit redaktionellen stehen, nicht offengelegt werden müssen, betrifft das auch die Verträge mit Sportexperten wie Mehmet Scholl, die ja im Sommer so ein Thema waren?
Also da liegt ein großes Problem, und zwar deshalb, weil gegenwärtig die Rechtsprechung zum Wettbewerbs- und Kartellrecht, also der Bundesgerichtshof in Deutschland und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, die Rundfunkanstalten behandeln, als seien sie Wettbewerber wie jeder andere. Unsere Konzeption vom Verfassungsgericht immer wieder formuliert, geht dahin, dass der Rundfunk gerade nicht den Entscheidungsgesetzmäßigkeiten des Marktes unterliegen soll, also nicht im Wesentlichen durch Leistungsaustausch Gewinn machen soll, sondern seine Aufgabe beginnt, wenn dieses Thema des wirtschaftlichen Erwerbs hinter uns ist. Und deswegen, so ist die Verfassungskonzeption eindeutig, unterliegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht dem herkömmlichen Kartellrecht, weil er nicht ein auf Gewinnorientierung angelegter Wettbewerber ist. Aber zu meinem Auftrag gehört es selbstverständlich, den Rundfunkanstalten zu sagen, dass zurzeit sie durch diese Rechtsprechung diese Regeln beachten müssen. Und dann gilt natürlich das Prinzip des Wettbewerbs. Es soll die Ungewissheit über die Preisbildung bestehen bleiben, damit in der Konkurrenz der Anbieter der beste Preis herauskommt. Und dann darf man weder vorher noch nachher sagen, ich zahle 100. Das ist so. Und das muss ich im Rahmen meines Auftrags selbstverständlich den Rundfunkanstalten sagen, verheißt nicht zu viel, solange wir da in der Hauptfront, wir sind kein erwerbswirtschaftliches Unternehmen, nicht gewonnen haben, auch im Kartellrecht, sondern dem Kartellrecht von der Rechtsprechung unterworfen werden, solange müssen die dortigen Kriterien beachtet werden. Nicht? Also auch da zeigt sich, man muss für sein Recht kämpfen, man muss sein Recht erneuern. Und wenn das Wettbewerbsrecht weg ist, dann ist durchaus eine ganz andere rechtliche Fragestellung gegeben.
Demnach unterliegt dann auch das Honorar für Professor Kirchhoff dem Kartellrecht, Frau Wille.
Naja, ich habe nun sicherlich keinen Erwerbsbetrieb. Ich glaube, das ist außer Streit, nicht? Sondern ich bin ein Gutachter und ein Gutachten wird angemessen und maßvoll honoriert.
Vielen Dank. Wir haben im Moment keine weiteren Fragen im Chat. Wie sieht es hier im Saal aus? Bitte schön. Können wir ein Mikro?
Ja, Bernhard Lohrde von dpa. Ich habe auch noch mal eine Honorarfrage. Das war ja zuletzt das Thema auch bei den Tatortkommissaren. Jetzt im Magazin Closer beklagen sich die Wiener Kommissare, dass der Mann mehr verdient als die Frau. Und Kommissare sind höher bezahlt. Weiß nicht, Frau Wille oder Herr Harris, wollen Sie das ändern? Soll da auch gleich Behandlungen allmählich einziehen. Die Debatte geht dann auch noch mal so weiter, da regt sich Till Schweiger drüber auf, es gäbe viel mehr Kommissare als Kommissarinnen. Soll das dann auch mal gleich sein? Das wäre die eine Frage. Und die andere an Herrn Hager. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja theoretisch alle 14 Millionen 14- bis 29-Jährige erreichen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie denn mal ein Ziel sagen, in einem Jahr, wie viele Nutzer oder Abonnenten wollen Sie dann haben?
Zu den Tatortkommissaren. Also wir versuchen mit unseren Tatorten, so ist das im Fiktionalen generell, immer auch ein Stückchen Gesellschaft abzubilden, zu spiegeln. Aber es ist Fiktion, es ist nicht Realität. Und die Rollen werden nicht nach irgendeinem Proporzschlüssel verteilt. Das wäre ja auch ganz falsch, sondern es ist ein kreativer Prozess. Es gibt Autoren, die erfinden Geschichten, die sie uns andienen. Und wenn ein Stoff überzeugt, dann gibt es eine Redaktion, die den Stoff annimmt. Und daraus ergibt sich dann die Besetzung. Und da wird nicht etwa jetzt gezählt, wie viel haben wir mit Migrationshintergrund, wie viele ohne, wie viele Frauen, wie viele Männer. Und Sie könnten ja die Kriterien beliebig erweitern. So kann man kreativ ja nicht arbeiten. Gleichwohl, wir achten drauf, ich habe eben das Stichwort Migrationshintergrund genannt. Wir hatten mal einen Kurtulus, einen türkischstämmigen Kommissar in einem Tatort. Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir zeigen wollten, diese Gesellschaft ist eine vielfältige, auch ethnisch, und deswegen machen wir das auch auf. Aber einheitlich oder Kriterien nach Quoten oder sowas kann man das nicht regeln. Was die Honorierung angeht, da gilt sicher auch das, was Professor Kirchhoff gesagt hat, aber wir wollen auch kein Einheitsgehalt, kein sozialistisches für Darsteller, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Schauspieler arbeiten frei, bewegen sich im Markt und sie haben einen Preis, der sich nach der Nachfrage richtet. Und es gibt sehr gefragte Darsteller, die sind dann eben etwas teurer, wenn man sie haben will. Und es gibt andere Darsteller und Darstellerinnen, die nicht ganz so nachgefragt sind. Und so werden solche Verträge individuell verhandelt.
Frau Wille.
Vielleicht noch ein Aspekt, das spielt ja auch, Ihre Frage geht ja auch ein Stück in Richtung Frauen als Kommissarinnen, überhaupt Darstellungen von Rollenbildern in den Medien. Ich glaube, wir haben jetzt was Interessantes auf den Weg gebracht. ARD, ZDF, Deutschland, ARD, ZDF, RTL-Gruppe und die ProSiebenSat.1-Gruppe. Wir wollen die Rollenbilder im Fernsehen untersuchen lassen. Arbeiten mit der Universität in Rostock zusammen. Und die Studie wird im Sommer nächsten Jahres erscheinen. Und ich bin mal sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil das sind ja auch solche Fragen, die Sie damit natürlich verbinden. Insofern kann man nur ankündigen, die Studie ist gerade in Arbeit und mal gucken, wie die Ergebnisse dazu aussehen.
Außerdem gibt es ja auch bei Kommissaren im wahren Leben Ortszuschläge. Herr Hager, zum Frage nach der Zielgruppe.
Nein, kann ich nicht, da wir die Messgröße gerade entwickeln, also überhaupt gucken, wie wir das messen können. Also von daher kann ich da keine Aussage darüber treffen, wie wir da in dem Jahr wir erreichen. Da ich erstmal wissen muss, wie viel erreichen wir momentan, um auch sagen zu können, wie kommen wir dann dahin. Was uns wichtig ist, dass wir uns steigern, dass wir uns entwickeln. Wir wollen nicht die schnellen Klicks haben. Da müssen wir anders auftreten. Also wir brauchen nicht die exponentiellen Entwicklungskurven, die am Markt notwendig sind, um damit Geld zu machen. Wir können genau da auch inhaltlich anders rangehen. Uns reicht in Anführungsstrichen eine lineare Entwicklung, also wenn es langsam wächst. Und wir haben da eben auch viele Themen, wo wir wissen, dass es auch keine schnelle Entwicklung geben wird. Informationsthemen, ähnliche Themen, die sind im Netz nicht so schnell unterwegs wie andere Themen. Von daher, wir geben uns auch die Zeit, aber die Entwicklung ist uns wichtig und das soll kein Vertrösten sein. Wir wollen diese Zahlen dann auch, dann, wenn wir sie auch darstellen können, auch dann veröffentlichen und dann auch sagen können, wo wollen wir hin. Momentan ist es einfach nicht möglich.
Vielen Dank. Im Chat gibt es im Moment keine weiteren Fragen. Hier im Saal noch? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann haben wir quasi eine Punktlandung hingelegt. Wir wollten gegen 12:30 fertig werden. 4 Minuten Pause. Vielen Dank.